Egal was kommt, es wird gut, ja sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt, egal, es wird gut, sowieso.
Soll es eine Ermutigung sein? Egal was kommt, bitte bleibt. Und irgendwann geht vielleicht doch eine Tür auf und ihr könnt gehen. Es hat mit dem heutigen Thema zu tun, geführt. Egal was kommt, es wird gut. Es wird eine Tür aufgehen, da wo du vielleicht überhaupt nicht denkst, dass eine Tür ist. Ich weiß nicht, wer heute Morgen von euch mit dem Navi hierher gekommen ist. Also Navi eingestellt hat, ja, Georg-Volk-Straße, um hierher zu kommen. Denkt mal wahrscheinlich wenige von euch. Ja, aber ein Navi ist uns vertraut. Und wenn wir dann noch so diesen Refrain des Liedes im Hinterkopf haben, egal was kommt, es wird gut. Ich finde beim Navi Ziel eingeben, ja, auf Start und dann werden wir dem Ziel entgegen navigiert. Egal was kommt. Enge Straßen, Gässchen, ja, Baustelle, wo vielleicht auch gesperrt ist, wo man nicht durchfahren kann. Egal was kommt, es wird gut, denn du wirst drumherum geleitet. Um den Stau sogar geleitet. Immer geht eine neue Tür auf, du kommst dort an, wo du hin möchtest. Vielleicht irgendwo im Großstadtdschungel oder irgendwo im Nowhere, wo du noch nie warst und nicht freiwillig hinfahren würdest, aber du musst dahin. Geführt. Geführt, mancher hat es erlebt bei einem Bergführer oder vielleicht auch mit einem Guide irgendwo im dicken Dschungel, wo man so eine Trekkingtour gemacht hat. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der einen hindurch navigiert, hindurchbringt, hindurchführt, der genau weiß, wo man hintreten kann und darf und wo besser nicht und wo welche Gefahr lauert. Aber wenn wir nicht so weit gehen in den Dschungel oder zu Bergtouren, für manch einen ist es von euch erfahrbar gewesen, diejenigen, die tanzen. Da muss auch einer oder eine führen, je nachdem. Normal macht man so meist, dass der Mann führt, ja. Wenn beide führen, wird's schwierig. Und wenn keiner führt, absolut langweilig. Einer muss führen und wir erleben da Führung als große Hilfe. Bei allem ist es wichtig, dass wir das auch wollen, uns führen lassen. Das heißt, da sind wir passiv. Wir vertrauen uns an. Wir bringen Vertrauen entgegen. Und schlecht ist, wenn natürlich das Navi in eine andere Richtung lotst, wo du weißt, das ist jetzt wirklich falsch. Ja, oder dich ständig im Kreis führt. Kommst immer wieder zurück. Und noch schlechter finde ich, wenn jemand von uns erlebt oder vielleicht gerade drinsteckt in so einer Situation, der den Eindruck hat, egal in welche Richtung ich gehe, es kommt mir vor, als würde ich ständig im Kreis laufen oder ich lande ständig in einer Sackgasse. Es geht nicht weiter. Da ist zu und ich habe keine Peilung, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wo sich Entmutigung und Hoffnungslosigkeit immer breiter macht. Die vielleicht sogar anklopfen und so sich bei dir einnisten wollen, zur Untermiete einziehen wollen, als ständige Lebensgefährten. Entmutigung. Wie soll es weitergehen? Und du dir einen Sphärenwechsel herbeisehnst und nicht allein im Stillen erträumst. Und in solchen Situationen, wenn dann noch einer dieses Lied, was wir eben von Mark Foster gehört haben, sowieso anfängt zu pfeifen oder laut zu singen, und du in so einer Situation stehst, da kann es sein, dass dir wirklich der Puls so schnell geht wie der Flügelschlag eines Kolibris. Weil du denkst, was soll das jetzt? Es wird eben nicht alles gut, oder vielleicht doch? Wir machen in der Reihe Fernwechsel in der Apostelgeschichte weiter. Eben mit dem Thema geführt. Und ich lese euch dazu einige Verse aus Apostelgeschichte 16, 9 bis 15. Ihr könnt mitlesen, es wird eingeblendet. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir, Klammer auf, für alle aufmerksamen Bibelleser, die auch schon wissen, was in den Versen vorher war, ab hier ist Lukas als Augenzeuge dabei in der Apostelgeschichte, Klammer zu. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedoniens. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns und so dass wir einwilligten. Wow. Super gut geführt, oder? Paulus erhält eine Vision. Komm herüber und hilf uns. Er geht dorthin und erlebt, ja, wir sind am richtigen Platz. Was lernen wir davon? Dass wir heute Nacht oder jetzt nach dem Gottesdienst uns hinsetzen und beten, lieber Herr, schenk eine Vision für mich heute Nacht. Weiß nicht, ob es unbedingt Mazedonier sein muss, kann ja auch jemand anders sein. Und dann weiß ich, wie es in meinem Leben weitergeht. Amen. Aber so einfach, wie es da erscheint, dass Paulus klar wusste, wie es weitergeht, so einfach war das gar nicht. Es war eigentlich schon eine ganz eigentlich verzwickte Situation. Und darum möchte ich nochmal kurz auf die Vorgeschichte eingehen, bevor es überhaupt zu dieser Vision kam, was da eigentlich war. Letzte Woche hat Matthias Clausen über die Ergebnisse des Apostelkonzils gesprochen, wie die Gemeinde geeint war. Und nach diesem Treffen geht Paulus zu Barnabas, dem Mentor von ihm, der mit ihm bei der ersten Missionsreise unterwegs war, und sagt zu ihm: Du Barnabas, lass uns aufbrechen und lass uns wieder zu den Gemeinden gehen, die wir gegründet hatten bei unserer ersten Reise. Lass uns nachsehen, wie es ihnen geht. Und lass sie im Glauben stärken, damit sie bei Jesus bleiben. Und Barnabas sagt: Super, klasse Idee, das machen wir. Und ich nehme auch Johannes Markus mit. Nein, den nehmen wir nicht mit. Entweder der oder ich. Und der Konflikt spitzt sich zu, sie zoffen sich unglaublich und trennen sich. Barnabas geht in die eine Richtung und Paulus nimmt sich Silas mit und zieht mit seinem eigenen Team los. Und sie ziehen durch unterschiedliche Gegenden und übergaben den Gemeinden die Beschlüsse, die getroffen wurden. Und dann heißt es, dass die Gemeinden dadurch gestärkt wurden, dass sie sich gefreut haben über den Beschluss und dass der so viel Freiheit mit sich brachte, so viel Energie mit sich brachte, dass die Gemeinden auch zahlenmäßig dadurch wuchsen. Und dann müssten wir sagen, es läuft doch super. Egal was kommt, es wird gut. Auch wenn du dich getrennt hast von Barnabas, es läuft. Doch, geführt, auch wenn es gerade nicht so läuft, wie gewohnt. Denn sie durchzogen Phrygien und Galatien, und da habe ich noch eine Karte mit dabei, damit ihr die Gegend mal ein bisschen so sehen könnt. Also Sie sind von Derbe hier losgezogen, kamen nach Lystra und dann ging es weiter. Und sie zogen durch Phrygien und Galatien. Also schon nicht nur ein Dorf oder eine Stadt, sondern ein ganzes Gebiet. Und dieses Durchzogen heißt nicht, dass sie ja so eine schöne Wanderung gemacht haben, halt so durchgeschlendert sind, sondern dieses Durchziehen des Paulus beinhaltet immer die Verkündigung mit. Dieses Durchziehen war, dass sie den Menschen, denen sie begegneten, die gute Nachricht von Jesus brachten. Es scheint eigentlich ein ganz normaler Alltag für Paulus zu sein. Was Spektakuläres scheint nicht geschehen zu sein, sonst, denke ich, hätte es Lukas zumindest dokumentiert. Und es ist ja oft auch so bei uns, dass wir unser normales Gemeindeleben leben, unser Christsein leben. Wir sind mit Menschen in Gesprächen, wir bauen Beziehungen auf, vertiefen Beziehungen, reden über Jesus. Und so am Ende des Jahres denken wir, ist irgendwas Spektakuläres passiert? Nee, eigentlich nicht. Normaler Alltag. Ich kann mich erinnern so an die Geschichte der Missionsarbeit in Thailand. Etliche von euch wissen, dass ich mit meiner Familie dort etliche Jahre gelebt habe. Normaler Alltag, gerade in der Anfangszeit, und es ist wenig passiert. Nach 30 Jahren protestantischer Missionsarbeit lagen mehr Christen und Missionare unter der Erde, als Christen in Thailand auf ihr standen. So gut wie nichts passiert. Aber interessant finde ich, dass Lukas hier aufschreibt, sie waren unterwegs in Phrygien und Galatien, aber der Heilige Geist hat sie gehindert, das Evangelium zu verkünden. Was? Wieso das denn? Welche Hindernisse es waren, werden uns nicht genannt. Waren es äußere Umstände, waren es innere Überzeugungen? Ich glaube nicht, dass das an dem Wollen lag von Paulus, dass er mit seinen Begleitern gesagt hat, ach, wir haben einfach keinen Bock, jetzt weiterzureden. Ja, wir hängen den Pelz in die Sonne und lassen es uns hier gut gehen. Und übrigens, habt ihr die gesehen? Mit denen irgendwann mal im Himmel sein? Nee, also dann schweigen wir lieber. Ja, also ich glaube nicht, dass das so der Hintergrund war. Aber der Geist Gottes hat es sie gehindert. Und dann ziehen sie weiter und ziehen weiter Richtung Norden nach Bithynien. Und gehen dann auch noch rüber nordöstlich nach Pontus. Und auch da heißt es, der Heilige Geist wehrte ihnen. Lieber Herr, was hast du denn mit uns vor? Was sollen wir denn machen? Wie soll es denn weitergehen? Was denkst du dir denn dabei? Vielleicht ist dann mancher Kritiker des Paulus, den auch ein bisschen so, auch immer mal, sehr kritisch angesehen hat, zu ihm gekommen und sagt, Paulus, ich weiß, woran es liegt. Weißt du, warum das der Heilige Geist hindert? Du hast einen Konflikt mit Barnabas und der ist nicht geklärt. Bring erstmal das in Ordnung und dann wirst du sehen, dann fluppt's. Klammer auf, später sehen wir, dass der Konflikt auch geklärt ist. Wie, wird nicht näher beschrieben, aber sie können wieder gut miteinander, sodass sogar Paulus sagt, Johannes Markus ist ein wertvoller Mitarbeiter geworden. Klammer zu. Und so können Paulus und sein Team eigentlich nur noch Richtung Mysien, weil alles andere zu war, und sie kommen nach Troas, ans Meer, Hafenstadt. Herr, sind wir hierher gekommen, um dem Wasser zu predigen? Was soll hier sein? Auf der anderen Seite des Meeres, ja, liegt ein anderes Land. Europa, das ist nicht ihre Welt. Endstation, oder? Alle Richtungen, in die sie früher gegangen waren, haben sich als Sackgasse erwiesen. Und es war ja, ihr seht unten den Maßstab, das war ja nicht so 10 Kilometer Abschnitte. Hunderte von Kilometern waren sie unterwegs, Wochen, Monate. Wie lange ist nicht genau festgelegt und gesagt. Aber wir können davon ausgehen, dass sie Wochen oder Monate lang unterwegs waren. Nicht so heute Marburg, morgen im Lahntal, übermorgen in Stadt Eindorf und dann vielleicht noch Gießen. Und die beschwerliche Art des Unterwegsseins. auch wenn es vorher nicht so gut gelaufen ist und der Geist Gottes ihn gehindert hat, war es meines Erachtens eine gute Vorbereitung für Paulus, damit er diesen Ruf Gottes wahrnimmt und annimmt, ihm gehorsam ist und dann bereit ist, nach Europa sich aufzumachen. Zweitens geführt, immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Es geht weiter. Und wie es weitergeht für Paulus und seine Begleiter, wächst nicht aus einer inneren Überzeugung in erster Linie heraus. Da reift nicht irgendetwas in ihm, sondern sie kommt von oben herab. Gott greift ein, Gott schenkt eine Vision. In dieser Hafenstadt in Troas kommt nachts ein Mazedonier in einer Vision zu Paulus und bittet ihn, komm herüber und hilf uns. Und dieses Bitten ist als sehr starkes Bitten, als inständige Bitte zu verstehen. Bringt uns die Botschaft von Jesus Christus. Helft uns, das Evangelium von Jesus, das ist die beste Nachricht, die größte Hilfe, die ein Mensch erfahren kann. Und da ist die Frage auch an uns persönlich, als auch als Gemeinde. Ruft vielleicht auch jemand uns, komm herüber und hilf uns. Vielleicht Menschen, die im Stadtwald wohnen oder im Waldtal, komm herüber und hilf uns. Oder aus anderen Ländern, komm herüber und hilf uns. Gemeinde Jesu darf nicht alleine lokal denken, muss immer global denken. Wo ist dieser Ruf, der an uns kommt? Es wird nicht immer eine Vision sein, es kann auch ein Brief sein. Ich arbeite bei einer Missionsgesellschaft und wir haben vor Jahren einen Brief aus Magadan erhalten, an der Pazifikküste in Russland. Und die haben uns geschrieben, sagt, wir wollen Christen werden. Wir wissen nicht, wie es geht. Könnt ihr kommen und uns helfen? Komm rüber und hilf uns. Und das Traurige, das Fatale ist, wir haben niemanden, der sich senden lässt. Wo spricht Gott zu uns auch als Christustreff? Komm herüber und hilf uns. Paulus hat durch diese Erscheinung die Gewissheit bekommen, wie sein nächster Schritt auszusehen hat. Es ist hilfreich zu erfahren, dass Gottes Pädagogik und seine Leitung sehr oft über einen Weg mühsamer Spurensuche, Geduldsproben und Anfechtung läuft, auch wenn wir auf dem richtigen Weg sind. Und das, so wie damals die Männer und Frauen darauf angewiesen waren, Geschehnisse geistlich auszudeuten, wie wir das auch heute zu tun haben. Wo andere vielleicht überhaupt kein Reden Gottes sehen können, wird für den, der dieses Reden wahrnimmt, zur inneren Gewissheit. Und dann ist es natürlich auch ein Akt des Glaubens, Verantwortung dafür zu übernehmen, für diese Eindrücke, für diese Vision, für diesen Ruf und wirklich auch mit aller Konsequenz Schritte einzuleiten. In der Art und Weise, wie es die Missionsmannschaft um Paulus herum vormachte. Das ist Gehorsam pur. Und ohne diesen Gehorsam wird nichts geschehen. Es ist eine Gewissheit im Herzen, die Kraft gibt, diesen Gehorsam zu leisten und den Schritt mit letzter Konsequenz zu tun. Manchmal ist es am Anfang unklar, aber je mehr wir darauf zugehen, wird das Bild immer deutlicher. Was am Anfang verschwommen war, wird dann schärfer. Komm herüber und hilf uns, wie so eine offene Tür aussehen kann. Geführt, egal was kommt, es wird gut sowieso. Für Paulus war es klar, wie es weitergehen soll. Wie ging es dann konkret weiter? Das heißt, unverzüglich machten sie sich auf. Sie waren fest davon überzeugt, dass sie nach Europa gehen sollen. Auf nach Europa, lass uns keine Zeit verstreichen. Lass uns sehen, wie schnell es möglich ist, dorthin zu kommen. Und manch einer würde sagen, Moment mal, Paulus, bevor du das machst, hol dir doch erstmal eine Expertengruppe. Ja, Europakenner. Auf was musst du achten? Stell mal so einen Kosten-Nutzen. Lohnt sich das überhaupt, dorthin zu gehen? Oder ist es nicht vielleicht doch besser, in eine andere Region zu gehen? Also es gibt ja oft so dann die Einwände. Aber Paulus sagt, nein, wir sind fest davon überzeugt, dass wir so schnell wie möglich dorthin gehen sollen. Gott hat uns gerufen, das Evangelium zu bringen, den Menschen die rettende Hilfe anzubieten, die Jesus uns macht. Und so sind sie unterwegs, kommen an, dann in der Stadt Neapolis Und Paulus beginnt nicht gleich mit einer Freiluftevangelisation. So Open-Air-Gottesdienst, liebe Leute, schön im Hafen, kommt mal schnell her, ich habe euch was zu erzählen. Nein, er sagt da noch gar nichts. Und man könnte auch sagen, wenn diese Vision so eindrücklich war, komm mal rüber und hilf uns. Cool wäre ja dann, die steigen vom Schiff runter, ja, und dann ist schon roter Teppich aufgerollt, Blaskapelle, ja, und alle jubeln, endlich sind sie da. Nichts. Auch nicht der Mann, der ihm in der Vision erschienen war, der stand da auch nicht. Und das war für Paulus auch nicht das Wichtige. Wo ist dieser Mann? Den muss ich jetzt suchen. Für ihn war klar, wir sollen nach Europa, wir sollen rüber nach Mazedonien. Und so gehen sie dann noch 15 Kilometer einwärts in die Stadt Philippi. Und da sehen wir, dass Paulus auch sehr strategisch vorgegangen ist, wenn er unterwegs war für Jesus. Paulus hatte immer die Strategie, in die Zentren zu gehen und zuerst den Juden das Evangelium zu bringen und wenn sie abgelehnt haben, es den anderen weiterzusagen. Und Philippi, es war eine bedeutende Stadt in diesem Teil Mazedoniens, eine römische Kolonie. Sie war politisch wie auch kulturell durch und durch römisch geprägt. Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen lebten dort. Viele verschiedene Religionen waren ansässig. Unterschiedliche politische Interessen, kulturelle Traditionen. Die Stadt war reich, vor ihr lagen Goldminen, und die auch eben Reichtum in die Stadt brachten. Und diese Zentren, sie sah Paulus auch an, nicht nur als Umschlagsplatz für Handel, sondern für Informationen. Hier ist man offen für Neues. Und diejenigen, die da diese Neuigkeiten aufnehmen und Handel betreiben, die nehmen das mit in die anderen Gegenden, in die anderen Provinzen. Und gemäß seiner Strategie, den Juden zuerst, hat Paulus sich erkundigt, ob nicht irgendwo eine Synagoge ist. Und es scheint, dass es eine jüdische Minderheit gab in dieser Stadt, aber es gab keine Synagoge. Denn sie trafen sich am Fluss. Am Fluss wahrscheinlich auch wegen der rituellen Waschungen, die stattfinden mussten. Aber keine Synagoge in der Stadt. Vielleicht konnte noch nicht mal ein Synagogengottesdienst stattfinden, weil dazu braucht man nämlich 10 religionsmündige Männer. Und wir sehen, dass Paulus und seine Mitarbeiter zu dem Fluss gehen und da heißt es, und sie trafen dort auf einige Frauen. Paulus, hast dich doch geirrt mit deiner Vision. War so gut? Jetzt könnten wir sagen, pff, einige Frauen. Ja. Wo sind denn all die anderen? Einige Frauen. Wisst ihr was? Wer nicht so viele Frauen in den Gemeinden weltweit, würden viele Gemeinden überhaupt nicht existieren. Hätten wir damals in unserem Dienst in Nordheiland nicht so viele Frauen gehabt oder etliche Frauen, die so geistliche Säulen waren in der Gemeinde, die Gemeinden hätten nicht existieren können. Manche Männer wollten einfach keine Verantwortung übernehmen oder waren gar nicht anzutreffen. Wie gut, dass es solche Frauen gibt. Und jetzt könnte man auch sagen, es waren ja nur noch wenige, nur einige. Aber lass dich nicht von der geringen Zahl blenden. Wenn Gott Menschen vorbereitet hat, wenn Gott eine Person vorbereitet hat und durch diese eine Person wirken will, dann kann durch eine Person eine ganze Nation verändert werden. Und hier erleben Paulus und sein Team, dass Gott seinen Gehorsam bestätigt und sich zur Sendung stellt. Gott hat diese Begegnung vorbereitet und sie nennen Lydia eine gottesfürchtige Frau, eine Heidin, die den Glauben der Juden angenommen hatte. Sie hat den Gott Israel für ihren Gott erklärt. Sie hat die Ethik der Juden angenommen und befolgt und sie praktiziert auch ihre Frömmigkeit durch Gebete und durch Almosen geben. Und diese Lydia geht zum Fluss, trifft sich dort mit anderen, um zu beten. Sie geht dorthin, wo sie Gottes Wort hören kann. Und da trifft sie auf Paulus und es ist mehr so ein Smalltalk, den Paulus mit ihnen führt. Und dann merkt er, wie gespannt sie zuhört. und dass er das nicht machen kann. Lukas hält extra fest und sagt, und Gott öffnete ihr das Herz. Gott muss das Entscheidende tun. Es ist nicht Paulus, der eine ausgefeilte Rhetorik hat oder der so ein Joke nach den anderen bringt, der Interesse wächst und wir sagen, wow, das muss ja wirklich gut sein, was du zu erzählen hast. Dem will ich mehr zuhören. Nein, Gott, des Geist, der Heilige Geist redet durch Paulus und öffnet dieser Frau das Herz. Und das ist unsere Aufgabe, wenn wir für Christus unterwegs sind, das Evangelium in angemessener Weise unseren Mitmenschen zu bringen. Den Rest dürfen wir getrost, sollen und müssen wir dem Geist Gottes überlassen. Dass wir vertrauen, dass Gott Herzen öffnet, nicht wir mit der Brechstange in Menschen eindringen. Gott will ins Herz, den Sitz des Lebens. Er will in die Schaltzentrale des Menschen. Das, was uns Menschen ausmacht, da will Gott hinein. Denn von Grund auf sind wir Menschen, ist unser Herz für Gott verschlossen. Lydia vollzieht die Hinkehr zu Gott. Sie will in die Beziehung mit Jesus eintreten und lässt sich taufen. Sie ist nicht mehr nur eine Gottesfürchtige, sondern eine Glaubende, die Christus kennengelernt hat. Sie und ihr ganzes Haus. Da wundern wir uns oft, wie kann das gehen? Das ganze Haus wird getauft. Ja, das war nicht nur Oma, Opa und vielleicht zwei Kinder. Scheint so, dass ihr Mann wahrscheinlich schon gestorben war. All die Angestellten, all die Sklaven, die damals zu dem Haus gehörten, alle ließen sich taufen. Denn so eine Hausgemeinschaft war in der damaligen Gesellschaft Basis einer sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Einheit. Das, was das Hausoberhaupt festlegte, auch an Religion, wurde übernommen. Und das ist bis heute noch in vielen Volksgruppen dieser Welt so, dass gemeinschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Ja, dass so halbe Dörfer zum Glauben an Jesus kommen und denken, wie kann das sein? Muss doch jeder einzeln sagen, ich will nicht. Aber dass so ganze halbe Dörfer zum Glauben an Jesus kommen und die Entscheidung ist echt. Und sie folgen Jesus nach. Sie lädt Paulus und sein Team ein, zu ihr nach Hause zu kommen. Und dort entsteht die erste Hausgemeinde in Europa. Da liegen unsere Wurzeln. Dass es einen Christustreff gibt, hat damit zu tun, dass Paulus und seine Leute damals dieser Vision gefolgt sind, nach Europa kamen. Und später zeigt sich auch im Brief an die Philipper, dass so eine herzliche Beziehung zwischen Paulus und dieser Gemeinde entstanden ist. Dass er von ihr als einzige Gemeinde so Unterstützung angenommen hat, finanziell. Ansonsten hat er sich selbst versorgt. Gott führt. Gott leitet. Was können wir daraus lernen? Noch drei kurze Punkte. Gott führt uns. Besser als jedes Navi, besser als jeder Bergführer, als jeder Guide, sonst was. Gott führt uns perfekt. Es ist gut, diese Geschichte von Lydia und Paulus zu nehmen, um uns Mut machen zu lassen von Gott damit. Damit wir mit Gott unterwegs bleiben, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, wir sind so im Kreisverkehr und kommen nicht raus oder wir sind in der Sackgasse festgerannt. Bleib dran. Bleib mit Gott unterwegs, Gott wird dich führen. Vielleicht ist es noch nicht ausgereift. Und wir werden herausfinden, wohin Gottes Geist uns führen wird. Und es ist wichtig, dass wir offen bleiben für Gottes Leitung. Auch wenn diese nicht in unseren gewöhnlichen Bahnen stattfindet, dass wir vielleicht an einen Punkt kommen, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, etwas für andere total Verrücktes zu machen. Aber offen zu sein für Gottes Leitung. Zu sehen, welche Menschen bringt mir Gott im Weg? Wer redet mich oder bittet mich vielleicht so konkret, komm und hilf uns. Und gleichzeitig immer ein Ohr an Gott zu haben. Und dann zu wissen, dass Gott Herzen öffnet. Das macht er heute noch genauso wie damals. Beten wir doch darum, dass es in unserem Umfeld genauso geschieht. Und das geschieht auch in Deutschland. Vor einiger Zeit ein Freund, der gründet im Ruhrgebiet Gemeinden, die gehen immer um Straßenfun, nennen sie das, zu machen. Samstag auf die Straße und sprechen Menschen an. Sie haben da vorher gebetet und gesagt, lieber Herr, bring uns zu Menschen, die du vorbereitet hast. Und dann sprechen sie in der Fußgängerzone Menschen an, darf ich für dich beten? Und sie kommen auf einen Mann, der sagt, super, klasse, ja, mach das. Und sie merken, dass Gott diesen Mann vorbereitet hat und dieser Mann findet in der Fußgängerzone Jesus und übergibt, vertraut sein Leben Jesus an. Geführt. So wie damals Paulus geführt wurde, führt Jesus uns auch heute. Amen.